Liebe Gemeinde, liebe Freunde und Gäste, wir brauchen Weisheit. Ich denke, ihr seid alle damit einverstanden. Wir brauchen Weisheit, um Tausende von Entscheidungen in unserem Leben zu treffen. Wir brauchen Weisheit für unseren Beruf, unsere Familie, unsere Ehe. Auch dann, wenn Ehekonflikte da sind, die anscheinend unlösbar sind. Wir brauchen Weisheit für unser tägliches Leben. Wir brauchen besondere Weisheit in der Gemeinde. Und auch für die jetzige Zeit mit diesem Corona-Phänomen. Man fragt sich, wohin steuern wir eigentlich? Was steckt dahinter? Gibt es eine Agenda dahinter? Ich denke, wir als Christen müssen Fragen stellen. Wir können nicht wie ein Strauß unseren Kopf in den Sand stecken. Wir brauchen Weisheit in persönlichen, schwierigen Umständen. Wenn wir einen großen Verlust erleiden, dass wir auf dem Boden liegen, wie geht es weiter? Bei schweren Krankheiten, Arbeitslosigkeit oder wenn ein geliebter Mensch stirbt. Und die Frage ist, wie entscheiden wir? Wir müssen uns entscheiden, weil die Umstände warten nicht darauf, bis wir weise werden. Und noch etwas. Ich merke in meinem Alter, vielleicht bin ich hier der Älteste in Jahren. Nein, bin ich nicht. Du bist älter. Ich merke, dass im Alter werden wir, oder durch das Alter oder im Älterwerden, werden wir nicht automatisch weise. Wir werden nur weiß. Und das ist die Frage, liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde, wie werden wir in diesem einmaligen Leben, die sehr kurz ist, wie werden wir echt weise? Alle Menschen wollen weise sein. Und vielleicht noch mehr wollen sie, dass sie anderen weise erscheinen. Wir stehen alle in dieser Gefahr. Um Ehre und Anerkennung von Menschen zu erlangen. Und ich möchte sagen, wir werden nicht zufällig weise. Wir müssen den Kurs genau setzen, sonst werden wir nicht weise. Aber wie geschieht das wirklich? Und dazu möchte ich aus dem Jakobusbrief, Kapitel 1, die ersten 5 Verse lesen. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, den 12 Stämmen, die in der Zerstreuung sind, Gruß. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen Wille gibt, und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Wie können wir als Christen weise, als Menschen weise werden? Wir brauchen Weisheit für das Leben. Also ich muss euch gestehen, etwas gestehen, was ich gestern Abend entdeckt habe. dass ich an einem Punkt in dieser Predigt hängen geblieben. Ich wollte durch diesen Text in drei Punkte erläutern. Wir müssen weise in unserem Charakter sein, in unserem Wesen. Wir müssen weise werden in Krisen. Und wir müssen auch weise durch Gebet werden. Jetzt, ich bin gestern Abend an einem Punkt hängen geblieben. Ich bin an diesem Jakobus hängen geblieben. Und es ging nicht weiter. Vielleicht schenkt Gott die Gelegenheit, dass ich einfach die anderen zwei Punkte irgendwann erläutere und darüber predige. Ich lese Vers 1 nochmal. Weise werden in unserem Charakter. Weise werden in unserem Wesen. Nicht eine äußere Tat nur, nicht ein Wort, sondern in unserem Wesen. Und ich bin an diesem Jakobus am Vers 1 hängen geblieben. Er sagt, Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, den 12 Stämmen, die in der Zerstreuung sind, entbiete ich meinen Gruß. Darf ich mal das so sagen? Gott interessiert sich nicht nur für das, was wir tun und sagen, sondern er interessiert sich für das, was ich bin und was du bist. Im Inneren, im Verborgenen, wo niemand schaut. In unserem Charakter. Deswegen wollen wir diesen Jakobus anschauen und seinen Charakter sehen. Was ist er für ein Mensch geworden? Und ich sage von vornherein, damit wir nicht denken, das ist eine Leistung, die wir hervorbringen. Das ist alles die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die diesen Menschen transformiert, umgestaltet hat in das Wesen Jesu Christi. Und als erstes fragen, wer ist eigentlich dieser Jakobus? Es gibt drei Personen, die Jakobus heißen und die sehr eng zu dem Herrn Jesus gelebt haben. Zwei davon sind in den Listen der Apostel. Es gibt vier Listen der Apostel und zwei davon, er hatte zwei von den 12 Aposteln, die hießen Jakobus. Der erste ist Jakobus, der Sohn des Zebedäus, der Bruder des Johannes, der Schreiber von dem Evangelium und den Briefen und der Offenbarung. Und der war der erste Märtyrer von den 12. Im Jahr 44 nach Christus, also etwas 10 Jahre nachdem Christus gen Himmel gefahren ist, wurde er als Märtyrer enthauptet. Das lesen wir in Apostelgeschichte für diejenigen, die das nachlesen wollen. Dann gibt es einen zweiten Apostel, der hieß Jakobus, der Sohn des Alpheus. Er ist nicht so bekannt, er ist mehr im Hintergrund geblieben. Und der dritte Jakobus, der engen Umgang mit dem Herrn Jesus hatte, war Jakobus, der Halbbruder des Herrn. Also es ist so, dass Maria nach der Geburt von Jesus, sie war schwanger, aber sie war eine Jungfrau, aber nach der Geburt von Jesus, nach ihrem Erstgeborenen, hat sie Söhne und Töchter geboren. Die Bibel nennt uns in Matthäus 13 vier Brüder und einige Schwestern. Und einer davon, der älteste davon, war Jakobus. Und Paulus nennt ihn Jakobus, der Bruder, eigentlich der Halbbruder des Herrn. Halbbruder, weil Jesus war nicht von Josef gezeugt, sondern durch den Heiligen Geist. Er war Gott und war Mensch. Und jetzt die Frage ist, da müssen wir wirklich lauschen, was sagt dieser Jakobus über sich selbst? Das spricht Bände, liebe Brüder und Schwestern, was wir über uns selbst sagen. Das entlarvt uns für denjenigen, der durchblicken kann. Lauschen wir seine Weisheit. Und er fängt damit an, Jakobus, Knecht, Diener Gottes und des Herrn Jesus Christus. Eigentlich, das Wort heißt Sklave. Er ist der Besitz, er gehört Gott durch Schöpfung und Jesus Christus durch Erlösung. Denn Jesus hat uns als Christen und ihn auch durch sein Leben und durch sein Blut erkauft. Wir sind teuer erkauft. Deswegen sollten wir unser Leben nicht verplempern und nicht so leben, als wenn wir uns selbst gehörten. Und hier fängt die Weisheit an, indem wir Jesus Christus und Gott als unseren Schöpfer und Erlöser erkennen, dass wir Eigentum Gottes sind und nicht mehr über uns selbst verfügen können. Viele von uns haben Skrupel, das Geld, Besitz von anderen zu verschwenden, weil es uns nicht gehört. Denken wir daran, dass unser Leben auch ihm gehört, nicht uns. Sklave Jesu Christi. Es gab 30 Millionen Sklaven in dem römischen Imperium und das ist etwas zunächst erniedrigend, aber ist ein Titel der größten Ehre, ein Knecht, eine Sklave Jesu Christi zu sein. Wie Mose, der große Prophet, das ist, was ich sein will, dass der Herr über mich total verfügt und nicht eigenwillig lebe. Und sogar Jesus, wie im Alten Testament, in dem Prophet Jesaja, als der Sklave, als der Knecht Jahwes bezeichnet. Darf ich mal fragen, wie ordnest du dich ein? Bist du ein Sklave oder bist du nur ein Diener, der nur dient, wenn es ihm gefällt? Ein Sklave kann nicht weggehen. Er hat keine andere Freiheit, wegzugehen. Und Torheit ist das Gegenteil von Weisheit. Der Tor sagt in seinem Herzen, es gibt keinen Gott, er will von Gott und von Jesus Christus und von dem Wort Gottes nichts wissen. Und geben wir Acht, wie er sich selber beschreibt. Er sagt nicht, ich bin der Halbbruder oder der Bruder von Jesus, sondern er sagt, ich bin Sklave Jesu Christi und Gottes. Es ist erstaunlich. Er setzt Jesus mit Gott gleich, denn Jesus ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Denken wir an die Menschwerdung Gottes durch den ewigen Sohn. Er hat 30 Jahre mit ihm im selben Haus gelebt. Aber er hatte nicht diese Anerkennung früher, von der er hier redet. Im Gegenteil, wir lesen im Johannesevangelium, dass seine eigenen Brüder, einschließlich dieser Jakobus, dass sie nicht an Jesus glaubten. Und wir wissen von einem Fall, als Jesus seinen öffentlichen Dienst angefangen hat, dass die ganze Familie, seine Brüder, seine Mutter, kamen und wollten ihn holen, damit er nicht Unsinn macht. Und es heißt, sie hielten ihn für verrückt, als er den öffentlichen Dienst angefangen hat und die Massen zu ihm kamen, um ihn anzuhören. Aber nach der Auferstehung Jesu ist der Herr Jesus ihm begegnet und er wurde verwandelt. Er ist eine neue Schöpfung geworden, vom Gottesgeist geboren. Und das ist eine absolut völlige Veränderung. Ich habe manchmal den Eindruck, dass in den Kirchen und Gemeinden sehr viele wollen Christen sein, aber nie diese Wiedergeburt durch den Geist erlebt haben. Man kann nicht ein Christ werden, ein echter Christ werden durch eigene Mühe. Man muss geboren werden, von Gottes Geist geboren werden. Und wir sehen ihn danach in der Gemeinschaft unmittelbar in Apostelgeschichte 1 mit den Aposteln, wo er betet vor Pfingsten. Und dieser Anfang, eine neue Geburt, eine neue Schöpfung, neues Wesen von Gott oben, ist der Anfang der Weisheit. Ohne diesen Anfang mit Jesus Christus, ohne von Gottes Geist wiedergeboren zu werden, werden wir keine Weisheit erleben. Wir bleiben auf der irdischen, diesseitigen, egoistischen, selbstbezogenen Ebene und wir werden unser Leben in den Sand setzen und alles verlieren. Und ich möchte wie Jakobus werden. Und wir merken uns seine Taten jetzt und zuerst, was er nicht macht. Er hätte diese familiäre Beziehung zu Jesus, war er Gott und war Mensch, der Herr des Universums, er hätte das zu seinen eigenen Zwecken ausnutzen können, gewinnen machen, Eindruck schinden. Er hätte ein Buch schreiben können, ein Evangelium, das Leben, das Familienleben Jesu Christi von der Kindheit bis 30 Jahre. Erstaunt darüber. Das sind solche Apokryphen, Evangelium über Jesus Christus, die eigentlich Legenden und Lügen verbreiten. Die sind da, die sind festgehalten. Er hätte sowas machen können. Er hat unzählige Erfahrungen mit Jesus. Er könnte die Wahrheit sagen darüber, er würde nicht lügen. Und ich denke, wenn er heute gelebt hätte in unserer Zeit, er hätte eine Website machen können. Das Familienleben, das persönliche Familienleben Christus über 30 Jahre hinweg. Oder ein Podcast, oder hat ein Seminar, oder er hätte eine Gemeinde gründen können. Er nützt das alles. Nicht für seinen eigenen Gewinn. Und er hätte bestimmt viele Anhänger gehabt. Wir merken, wie die Sekten, alles, was nicht Jesus Christus im Mittelpunkt hat, wie zu einer Sekte. Liebe Brüder und Schwestern, ich bewundere das, dass er diese enge Beziehung zu Jesus nicht missbraucht für persönlichen Gewinn oder für Ehre und Anerkennung, für seine eigene Ehre und Anerkennung. Das ist Weisheit des Charakters, weil man nicht habsüchtig ist, sondern weiß, der Herr gibt mir alles, was ich brauche. Er ist gekommen, Jesus Christus ist gekommen, damit wir das Leben haben und die Fülle des Lebens. Und jeder, der treu anfängt, wiedergeboren ist und treu anfängt, Jesus nachzufolgen, wird sich geistlich entwickeln. Und ich wünschte mir, dass wir Gemeinden hätten, wo solche Giganten, geistliche Giganten wie Jakobus entstehen. Und ich wiederhole, das ist nicht etwas, was wir tun, das ist das Leben, das Jesus Christus in uns gepflanzt, sein eigenes Auferstehungsleben. Wenn wir diesem Leben Vorrang geben, in unserem Leben, wird dieses Leben auch mit Not, Mühe und Tränen alles überwinden und er wird der Herr in unserem Leben sein. Er lässt Jesus in seinem eigenen Leben herrschen. Gottes Wille ist maßgeblich für seine Entscheidungen und Beurteilungen. Und Paulus bezeichnet ihn als der Apostel Jakobus, der Bruder des Herrn, in dem Galaterbrief und auch als Säule der Gemeinde. Eine Säule muss Druck aushalten können, die muss Gewicht tragen. Bist du eine Säule? Bin ich eine Säule oder knicke ich ein? Ich habe den Eindruck, dass ich oft einknicke unter der Last. Interessant, was Jesus sagt zu der treuen Gemeinde in Philadelphia. Er sagt Folgendes: Wer überwindet, dem werde ich im Tempel meines Gottes zu einer Säule machen. Liebe Brüder und Schwestern, wir brauchen Säulen in der Gemeinde, die fähig sind zu tragen, anderen zu helfen und nicht einzuknicken. Die anderen Christen und Brüder und Schwestern, die so viel Not haben in ihrem Leben, dass wir ihnen helfen können, mittragen ihre Lasten und auf dem Weg begleiten können zur Reife. Später wurde er, Jakobus, der Leiter der Gemeinde in Jerusalem, als Petrus evangelistisch tätig außerhalb Jerusalem wurde. Und er hat diese Gemeinde über Jahrzehnte geleitet in großen Konflikten. Das Land, die Stadt, die Gemeinde war ein Pulverfass. Er brauchte Weiser. Nach seinem Tod haben sie festgestellt, nachdem er gesteinigt worden ist, haben sie festgestellt, dass seine Knie schwielig waren, so hart, weil er so viel Zeit im Gebet zu Gott verbracht hat. Er wurde sogar von den Juden, die Jesus Christus zunächst ablehnten, er wurde so respektiert wegen seiner Frömmigkeit und haben ihn Jakobus den Gerechten genannt. Und wie bei Jesus, die Elite, die leitende Elite, die geistliche Elite, die hohen Priester waren neidisch und eifersüchtig auf ihn. Und haben so wie bei Jesus das Volk aufgewiegelt, dass er gesteinigt worden ist im Jahr 62. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde, das ist Weisheit. Das ist ein Leben, die von der Weisheit Gottes durchgedrungen ist. Und wir dürfen nicht Weisheit mit Intelligenz, Quotienten verwechseln. Es gibt eine Weisheit der Menschen und eine Weisheit Gottes, die Torheit ist. Und ich hoffe, dass wir weise werden in dem richtigen Sinn, wie die Bibel sie beschreibt. Und jetzt hier sehen wir, was er macht. Er sendet seine Grüße an die 12 Stämme in der Zerstreuung, an die Juden in der Diaspora, die außerhalb des Landes Israels sind. Und damit muss man denken daran, dass hier eine sehr dunkle Seite des irdischen Volkes Gottes angesprochen wird, dass sie in Gefangenschaft gegangen sind. Nicht nur in eine, sondern in zwei. Assyrien 721 holt die Nordstämme, also die 10 Stämme Israel, führt sie, deportiert sie nach Babylon. Interessant, wir können sehr viele Argumente sagen, warum dieses und jenes, was wir für Fehler gemacht haben, aber die Bibel hält das fest. Und es heißt in 2. Könige, Kapitel 17, im 9. Jahr Hoscheas nahm der König von Assur Samaria, das ist der Nordreich, der Hauptstadt, ein und führte Israel gefangen fort nach Assur. Und er ließ sie wohnen, geben Orten in den Städten Mediens. Und schau mal, wie die Bibel das sieht, wie Gott das sieht. Und er sagt hier, und das geschah, weil die Söhne Israel gesündigt hatten gegen den Herrn, ihren Gott, der sie aus dem Land Ägypten geführt hat, aus den Händen des Pharaos, des Königs von Ägypten, und weil sie andere Götter dienen. Darf ich mal sagen, mit den anderen Göttern? Wenn etwas in meinem Leben mehr Macht, Vorrang, Einfluss auf mein Leben hat, dann ist das ein Götze. Niemand, absolut niemand, weder ein kleiner Mensch noch ein großer Mensch, kann Gottes Wort übergehen, seine Maßstäbe übergehen, vernachlässigen, ohne schmerzhafte Konsequenzen zu erfahren. Das war die assyrische Gefangenschaft von Israel, des Nordreiches. 140 Jahre danach wiederholt sich die Geschichte. Die Geschichte des sündigen Menschen. Und dann wird Juda von Babylon, von der Supermacht Babylon, wieder in Gefangenschaft nach Babylonien geführt. Ich möchte das lesen. Und im fünften Monat, am 7. des Monats, das war das 19. Jahr des Königs Nebukadnezars, des Königs von Babel, kam Nebusardan, der oberste der Leibwache, der Knecht des Königs von Babylon, nach Jerusalem, und er verbrannte das Haus des Herrn und das Haus des Königs und alle Häuser Jerusalems, und jedes große Haus verbrannte er mit Feuer. Und den Rest des Volkes, die in der Stadt übrig geblieben sind, hat er sie nach Babylon geführt. Liebe Brüder und Schwestern, wir müssen lernen von diesen Dingen. Die haben immer gesagt, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn. Wir sind doch fromm. Gott war mit uns. Gefährlich. Es ist gefährlich, höchst gefährlich, wenn wir die Sünde verharmlosen, ignorieren, tolerieren, übergehen und machen so, als wenn nichts passiert wäre. Der Prophet Jeremia, der klagende Prophet, der hat über 23 Jahre gepredigt, ihnen gesagt, was geschehen wird, die Katastrophe, die sie übereilt. Sie haben ihn verfolgt, geschlagen, in Gefängnis gesetzt, nicht auf ihn gehört. Nachdem Jerusalem zerstört war durch die babylonische Supermacht, hat er in Klagelieder Folgendes gesagt, rückblickend: die einsame Stadt, die zur Witwe geworden ist. In Klagelieder Kapitel 2, 14. Er sagt, deine Propheten, deine Prediger, deine Pastoren, deine Geistlichen schauten dir Trug und Tünche, und sie deckten deine Schuld nicht auf, um deinen Geschick zu wenden, sondern sie schauten die Aussprüche der Lüge und Verführung. Liebe Brüder und Schwestern, als Diener des Wortes Gottes müssen wir und dürfen wir nicht die Sünde übergehen, wir müssen sie beim Namen nennen. Und wer das nicht macht, wenn wir die Sünde übergehen und verharmlosen, das bedeutet unser Untergang. Vielleicht denkt auch Jakobus an die zukünftige Gefangenschaft, die dritte Gefangenschaft, will ich mal sagen. Etwa 20 Jahre danach, 70 nach Christus, kam Titus und zerstörte Jerusalem, und die Juden wurden in alle Richtungen zerstreut. Ich denke, Jakobus will unterstreichen für mich und dich, dass wir mit der Sünde nicht spielen können. Wenn ich weiß und du weißt, dass Sünde in deinem Leben gibt, egal was sie ist, wenn dein Gewissen und das Wort Gottes dich darüber überzeugen, es gibt nur einen Weg der Rettung. Ein Weg, dass du Unglück vermeiden kannst, ist, dass du diese Sünde bekennst, lässt, zu Jesus kommst und sagst: Herr, vergib mir und entere du mich. Es wird so viel heute über den Coronavirus geredet. Alle Stimmen sind eins, wie bei dem Turm zu Babel. Ich sage Folgendes dazu, dass der Sündevirus ist unendlich gefährlicher als der Coronavirus und hat nicht nur den körperlichen Tod zur Folge, sondern auch den ewigen Tod. Die ewige Trennung von Gott, dass der Mensch, ich sage es so, dass der Mensch in die Hölle kommt. Ewige Qualen. Leidet. Gott will uns helfen, dass wir ehrlich mit uns selbst umgehen. Dass wir uns nicht selbst betrügen. Wir können so schnell uns betrügen. Die Sünde verharmlosen, auf andere schieben. Gott will, dass wir die Sünde in unserem Leben nennen, bekennen lassen und um Gnade und Vergebung zu Jesus Christus bitten. Egal, ob diese Sünde eine Tat, ein Wort oder noch ein verborgener Gedanke in unserem Herzen ist. Das Buch der Weisheit außerhalb der Bibel, in den Apokryphen, Sirach, rät uns, vor der Sünde zu fliehen wie vor einer giftigen Schlange. Wenn sie einmal beißt, ist das Leben vorbei. Liebe Brüder und Schwestern, das ist eine zentrale Weisheit für unser Leben als Christus und im Leben von Jakobus, dass er die Sünde vermeidet in allen ihren Formen und Masken und dass er lernt, wir müssen es auch lernen, sie zu hassen. Und wir fangen an bei uns selbst. Wir haben gesehen, wie er grüßt und wie er sich kümmert um diese zerstreute Juden oder Christen oder Judenchristen und wie er jetzt hier sich um sie liebevoll kümmert. Er kümmert sich liebevoll um seine Mitgläubigen und er nennt sie Brüder in Vers 2. Wir kommen nicht dazu, zu diesem Vers. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr mancherlei Verfehlungen, Versuchen geratet. Damit ist die Bibel beinhaltet Frauen und Männer in diesem Wort. Er nennt sie Brüder. Jetzt muss man denken, ich kenne genügend Leute, die so überheblich sind, weil wegen ihrer Abstammung oder Ausbildung oder Stand oder Geld oder Besitz. Bei Jakobus war es gar nicht so. 19 Mal, wenn er mit diesem Menschen redet, nennt er sie Brüder. 3 davon geliebte Brüder. Geliebte Brüder. Und mir fällt dazu ein, was Jesus zu seinen Aposteln sagte. Er sagte, ihr sollt euch nicht Lehrer nennen, sondern ihr seid alle Brüder. Wir sind alle Brüder. Und keiner ist über den anderen egal, auch wenn er ein Jakobus wäre oder ein Paulus. Und die Welt schaut uns genau an. Sagst du das nicht? Und sie sieht, ob wir wirklich einander lieben als Christen. Wie Jesus sagte, daran sollen alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Vielleicht ist das ein Grund. Ist es ein Grund, warum ich rede jetzt von den selbstständigen, nicht staatlichen Gemeinden, dass sie abnehmen? Wir müssen das heute wieder betonen, die Liebe zueinander, dass wir Gefühle zeigen, dass wir einander gern haben und nicht nur eine Clique, nicht nur meine engsten Freunde. Weil die Liebe erkaltet. Wir leben in einer Zeit, wo die Liebe sehr kalt, wo der Mensch sehr hart, wo er nur sich selbst sucht. Und er grüßt diese Christen oder Judenchristen, oder Juden sehr freundlich. Und Grüßen ist keine bloße Tradition. Es ist keine Formsache. Es ist ein Ausdruck unserer Beziehung und Liebe zu Jesus Christus. Es gibt Menschen, die können nicht grüßen, die wollen nicht grüßen und die sind zufrieden, darin zu bleiben. Schlimm ist es, wenn diese Person ein Christ ist. Ich weiß nicht, wie Gott mit ihm weiter gehen kann und führen kann. Was aber bei Menschen unmöglich, das ist bei Gott glücklicherweise durchaus möglich. Also grüßen ist nicht eine Formalität. Lass mich mal fragen, stell dir die Frage, was für eine Beziehung habe ich zu meinen Brüdern und Schwestern hier? Habe ich eine Zuneigung zu ihnen? Oder ist kalt alles, geschäftlich, auch fromm geschäftlich? Es ist erstaunlich, wie im Neuen Testament fast alle Briefe mit Grüßen anfangen und mit Grüßen enden. Schaut mal euch den Römerbrief Kapitel 16, wie oft Paulus seine Mitarbeiter und seine Bekannten grüßt. Das war ein Anliegen für ihn. Er hat eine Zuneigung zu ihnen. Hast du Zuneigung zu deinen Brüdern und Schwestern? Oder nur zu ein paar? Auch in dem letzten Kapitel von dem ersten Korintherbrief heißt es, grüßt euch mit einem heiligen Guss, nicht mit einem Judasguss. Dass man formal nach außen macht, so als wenn es okay ist, aber man hegt Ressentiments gegen die Person. Und ich denke, die Welt wird aufhorchen, wenn wir in der Gemeinde einander so lieben, wie Jesus uns geliebt hat. Und das ist kein Krampf, das ist einfach eine einfache Folge davon, von dieser neuen Geburt, von diesem neuen Leben, dass der Heilige Geist in uns wohnt und er weckt diese Sehnsüchte und Verlangen in uns. Und wenn wir keinen Widerstand leisten, sondern uns, wie Jakobus, als Sklave Jesu Christi, dann werden wir uns auch entwickeln. Also Apostel Johannes legt sehr große Betonung darauf. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Jakobus wusste ganz genau, wenn, und wie Paulus schreibt in dem ersten Korintherbrief, Kapitel 13, wenn ich in den Sprachen der Zungen und der Engel reden könnte und die Liebe nicht hätte, so bin ich nur ein Lärm, so bin ich nur ein tönendes Erz und eine schallende Zimbel. Und wenn ich Weissagung, prophetische Gabe, wenn ich so gut predigen kann wie Jesus und wenn ich alle Geheimnisse wüsste, wie viele Fragen haben wir zu der Bibel und zu Gott und alle Erkenntnis hätte und nicht Liebe, sagt der Apostel Paulus, so bin ich eine Null, so bin ich nichts. Auch wenn ich mein Leben, mein Habe, mein Geld gebe für die Armen, so würde das mir ohne Liebe nichts nützen. Liebe Brüder und Schwestern, Jakobus war entschlossen, seine Brüder und Schwestern so zu lieben, wie Jesus Christus ihn geliebt hat. Nicht nur die Sympathischen, nicht nur die eigene Clique. Das ist gefährlich. Das spaltet die Gemeinde, wenn wir Cliquen bilden. Wenn ich jemanden bevorzuge, Paulus schreibt an Timotheus, was du alles tust, darf nicht parteiisch sein, sondern du musst sehen, was Gott sagt dazu und was er geboten hat und gemäß seinen Willen handeln. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, wir brauchen Weisheit, dringend Weisheit. Wie werden wir weise? Jakobus zeigt uns diesen Weg. Erstens, er lernte Jesus Christus als sein Herrn und Erretter, das Sagen in seinem Leben hatte. Er wurde zu einer neuen Schöpfung. Das ist die Basis. Ohne diese Basis geht nichts. Und dann hat er sein Leben, er wurde Sklave Jesu Christi. bekannte und verließ seine Sünde. Er hatte Angst vor der Sünde mehr als vor einer Kobra. Und er war entschlossen. Ich will meine Brüder und Schwestern lieben, egal wie unsympathisch sie sind oder was sie mir angetan haben. Und ich sage, das ist nicht Willenskraft, sondern Jesus macht uns fähig, auch zu lieben, weil wir seine Liebe erfahren. Deswegen zählte sein Leben für Gott. Ich will, ich bin entschlossen durch die Gnade Gottes, dass mein Leben ganz für Jesus Christus zählt. Und du? Amen.